Guten Morgen, meine Damen und Herren, und zunächst mal ein Dank für die Einladung zu dieser Tagung mit diesem Thema, die mich natürlich doch sofort ganz spannend gemacht hat. Da ich als Archivar hier stehe, ist es natürlich doppelt interessant zu wissen, wo liegen denn meine Grenzen oder die Grenzen dessen, was ich tue. Geheimarchive oder aktive Erinnerungsorte habe ich das genannt. Und das ist wirklich sind so Begriffe, die in der Praxis, in der Diskussion über meine Tätigkeit immer wieder auftauchen. Zumindest das eine, die Behauptung, ihr seid Geheimarchive, bei euch kommt niemand rein. Und das andere, aktive Erinnerungsorte, werdet endlich mal dazu. Rundfunkarchive stehen seit etlichen Jahren in einer ziemlichen Kritik von externen Nutzern, insbesondere eben auch verstärkt aus dem Bereich Wissenschaft und Forschung. Und sie kritisieren eben, genau dorther kommt auch der Vorwurf, wir seien Geheimarchive, die wissenschaftliche Forschung erschweren oder in Einzelfällen sogar unmöglich machen. Es werden Klagen laut, die Archive in der Rundfunklandschaft würden durch ihre Zersplitterung Recherchen enorm aufwendig machen, den Zugang durch bürokratische und juristische Hürden erschweren, durch überzogene Gebühren, Materialabgaben unerschwinglich machen. Ein Beispiel dafür hier eingeschoben, von einem Kollegen mir mitgeteilt, der WDR hat für eine Kopie eines Bandes 650 Euro von einem Nachwuchswissenschaftler verlangt, was für den einfach nicht machbar war, und damit war eine wichtige Quelle für ihn eben weg. Insofern kann ich die Kritik in vielen Fällen an unseren Institutionen durchaus nachvollziehen, wenn man eben diese Quellen nutzen will, wenn man sie braucht, beziehungsweise wenn man sie in die Arbeit unbedingt, in die eigene Arbeit einbeziehen will. Über die Rolle, den Einfluss, die Inhalte der Rundfunkanstalten kann man trefflich streiten. Festzuhalten ist auf jeden Fall, dass sie uns als Chronisten in nahezu allen Facetten unseres gesellschaftlichen Lebens begleiten und wichtige Stationen, Ereignisse, Prozesse in Wort und Bild festgehalten haben. Sie machen mehr, sie gewähren Einblicke in Alltagssituationen, widmen sich Mentalitäten, dokumentieren Modetrends, spüren auch vielleicht neuen künstlerischen Entwicklungen nach, zeigen also Bereiche, die sonst nur schwer darstellbar waren oder sind. Wo findet man sonst die Berichte darüber? Herausragende Beispiele gerade für die letztgenannten Bereiche sind für mich zum Beispiel die kontinuierliche Begleitung der Documenta in Kassel, die nicht selten dann auch in gemeinsame Projekte von Künstlern und den Programmmachern des HR führten. Oder der Beginn der Fluxusbewegung in Wiesbaden. Gestern wurde der Fluxus kurz angesprochen, die in den Programmen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ein ganz wichtiges Podium fand. Ich will mich jetzt nicht behaupten, aber ich kann mir vorstellen, ohne dieses Podium wäre Fluxus in dieser Form nicht weiter vorangeschritten. Also insofern eine ganz wichtige Aufgabe, Funktion der öffentlich-rechtlichen. Und insofern dann auch, da wird schon deutlich, wie wichtig dann eben auch die Dokumente, die audiovisuellen Dokumente in den Archiven der Rundfunkanstalten sein können. Ein anderes Beispiel mögen zum Beispiel die Quellen für die Bedeutung eben dieser Quellen mag deutlich werden in den Literatur- und Theaterwissenschaften. Wenn Sie sich vorstellen, was in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts passiert ist, Theater in Frankfurt, Brecht erstmalig aufgeführt, die Diskussion. Die sind alle übertragen worden im Fernsehen, mitgeschnitten worden. Wenn Sie sich Jazzveranstaltungen angucken, die ganze Jazzentwicklung der 50er Jahre ohne den Hörfunk nicht denkbar. Oder in dieser Form hätte er sich so nicht durchsetzen können. Das sind alles Punkte, die wichtig sind. Wenn man eben berücksichtigt, dass Geschichte der Bundesrepublik 50er, 60er, 70er Jahre eben auch ohne diese Quellen nicht möglich ist. Umso überraschender ist es für mich dann manchmal aus meiner Praxis, dass durchaus, ich hatte es gestern auch schon in der Diskussion kurz angesprochen, viele Wissenschaftler mit AV-Quellen nicht arbeiten oder nicht arbeiten wollen. Sie haben Schwierigkeiten damit, sie zu akzeptieren und in ihre eigene Arbeit einzubeziehen. Sie tun sich selbst mit den Textinformationen einer Webseite wesentlich leichter als mit bewegten Bildern oder Tönen. Wir haben heute Morgen am Frühstückstisch, Herr Klimpel und ich, da auch darüber gesprochen. Es gibt keine Hinweise, keine Handreichung, wie früher bei den Historikern, den Ahasver von Brandt, der genau sagte, was man mit einer Quelle zu tun hatte. Für audiovisuelle Quellen stellen die historischen Hilfswissenschaften bisher nichts in dieser Richtung zur Verfügung. Also, sie werden auch alleingelassen teilweise und trotzdem ist es für mich natürlich ein bisschen schwierig, warum dies nicht funktioniert, warum diese Quellen trotzdem von Wissenschaftlern noch so wenig akzeptiert werden. Ausstellungsmacher, das muss ich allerdings sagen, sind da doch sehr viel weiter als Wissenschaftler. Zumindest im Rhein-Main-Gebiet ist mir keine größere Ausstellung bekannt, wo nicht audiovisuellen Quellen massiv mit einbezogen worden sind. Die nutzen das und auch sicherlich nicht zum Nachteil dieser Geschichten. Beklagt wird immer wieder, dass die Überlieferung von Hörfunk und Fernsehen nur lückenhaft existiert. Dies ist, und das muss ich leider auch konzedieren, durchaus richtig, zumindest solange es die ersten Jahre nach dem Kriege, nach dem Zweiten Weltkrieg betrifft. Es gab viele Live-Sendungen, die einfach nicht aufgezeichnet wurden. War zu teuer, war zu aufwendig, eine Filmkamera noch neben die Live-Sendung zu stellen und die aufzuzeichnen. Es gibt andere Gründe. Autoren, Redakteure, die in ihren Hörfunk- oder Fernsehbeiträgen tatsächlich vergängliche, ephemere Kunst sahen. Ja, ist doch versendet worden. Wir senden für in den Äther hinein, was müssen wir es aufheben? Also, das ist teilweise tatsächlich eine Geschichte, die äußerst ärgerlich ist. Nur ein Beispiel: Es gab im Hörfunk des Hessischen Rundfunks eine Sendereihe, Transit, da kamen DDR-Autoren zu Wort. Die einzige Möglichkeit, der einzige Ort, wo Autoren, Verleger, wer auch immer im Kulturbetrieb was zu sagen hatte, nach Frankfurt, nämlich zur Buchmesse. Da wollte sich die DDR zeigen. Und dies waren alles Live-Interviews bei uns im Studio. Nicht ein Interview ist aufgezeichnet worden in den 60er Jahren, in den 70er Jahren. Weil die Kollegen bis in die 80er Jahren hinein gesagt haben, ja, die kommen ja wieder oder kann man sonst irgendwie kriegen. Dem war überhaupt nicht zu vermitteln, dass hier Archivmaterial vorlag. Und wenn die Redakteure es nicht wollten, wenn die nicht die Bandmaschine angeschmissen haben oder beauftragt haben, dass die Technik das mitschneidet, war das Programm weg. Das ist ein Problem, mit dem wir uns bis, ich sagte es, bis in die 70er, 80er Jahre auseinandergesetzt haben. Danach wurde es besser. Heute, und das ist Fakt, sind in den Archiven der privaten und öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten riesige Bestände, wirklich riesige Bestände gesammelt an Hörfunk- und Fernsehmaterial. Das Material in den Sendern wird heute systematisch bewertet, erschlossen, archiviert und in Datenbanken nachgewiesen. Und ich habe bewusst hier an dieser Stelle einmal die Privaten mit reingenommen. Es wird immer wieder gesagt, die haben keine Archive. Nein, auch dort ist inzwischen ein Bewusstsein entstanden, dass sie begriffen haben, dass sie hier Material haben, das sich lohnt. Aus welchen Gründen auch immer. Da spielen auch wirtschaftliche Gründe sicherlich eine Rolle, dass man dies aufheben muss. Die umfassende Archivierung ist jetzt allerdings nicht dem Begriff des Kulturerbes geschuldet. Damit hat das überhaupt nichts zu tun. Die Archivierung erfolgt, wenn man irgendwann erkannt hat, dass hier eine Wiederverwendung in den Programmen möglich ist. Man kann diese Sachen also wieder einsetzen. Und gerade in den verantwortlichen Stellen, in den Hierarchien der Anstalten, wird dann damit argumentiert, es ist eine Investition mit Zinsen, so hat es Herr Pleitgen gesagt, er hat auch nicht das Wort Kulturerbe in den Mund genommen. Und andere sagen ganz eindeutig, wir haben es hier mit einer Ware zu tun. Der Begriff der Ware kommt damit in Zusammenhang und das sagt aus, was da passiert. Immerhin, wir reden heute nicht mehr über Daten, über Verluste an audiovisuellem Programmvermögen. Das mag immer noch sein, dass einfach bewertet wird. Nur zwei Zahlen an dieser Stelle von dem für den Hessischen Rundfunk bezogen, kann ich das jetzt genau sagen, von den Eigenproduktionen des Hessischen Rundfunks im Bereich des Fernsehens werden heute rund 95% aufgehoben. Vom Hörfunk, der Eigenproduktion wohlgemerkt, 20%. Und das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Beim Hörfunk beispielsweise, bei 6 Programmen können Sie sich vorstellen, auch das ist schon Fülle, ein Begriff, der gestern ja auch schon mal diskutiert wurde. Wir reden also nicht mehr über Verluste von audiovisuellem Material. Das mediale Gedächtnis bleibt heute erhalten. Nur arbeitet es vielleicht nicht so, wie es sich die Nutzer dann immer, nicht immer so produktiv jedenfalls, wie es sich manche Nutzer dann erhoffen und vorstellen. In diesem Zusammenhang muss man natürlich sagen, die Archive sind unter diesen Bedingungen auch natürlich reine Produktionsarchive. Das ist ihr Auftrag, das ist das, was ihnen zugewiesen worden ist an Tätigkeitsbeschreibung. Die Rundfunkarchive sind Dienstleister für das Programm und man muss damit auch ganz nüchtern konstatieren, keine öffentlichen Archive. Sie definieren sich wirklich über ihre Aufgabe, ihre Rolle im digitalen Produktionsprozess, in einem digitalen Funkhaus. Und insofern haben sie eine relativ enge Dienstleistungsfunktion, die ihre Legitimation dann auch eben ganz eindeutig bedeutet. Audiovisuelles Kulturerbe, ich sage es nochmal, ist insofern kein Auftrag. Das führt noch zu einer anderen Restriktion oder zu einer entscheidenden Restriktion. Alle Mittel, alle technischen, räumlichen, personellen Ressourcen sind eben auch ausschließlich für diesen originären Auftrag als Programmleister berechnet. Und somit gibt es keine Mittel mehr. Jedenfalls in der Regel nicht, für eine Bearbeitung von Anfragen Dritter oder die Betreuung wissenschaftlicher Projekte. Das heißt also, das, was wir hier, worüber wir uns unterhalten oder was hier immer wieder thematisiert wird, die Nutzung, ist nicht Voraussetzung für die Bewilligung von finanziellen Mitteln, von irgendwelchen Ressourcen für eine solche Aufgabe. Weil es Programmvermögen darstellt, für künftige Programmvorhaben vorgehalten werden soll, ist die Archivierung allerdings eben sehr viel umfangreicher, heute umfangreicher, als sie es wäre, wenn es nur um sogenanntes Kulturgut ginge. Also insofern entsteht hier eine paradoxe Situation. Wenn die Rundfunkanstalten sagen würden, wir möchten das Material als Kulturgut archivieren, wenn das Ihre Aufgabe wäre, dann bin ich absolut sicher, dass Sie dafür kaum Geld bekämen. Insofern ist es ein Glücksfall, dass dieses Material Programmvermögen darstellt oder darstellen könnte, sodass es umfassender archiviert wird. Diese enge Dienstleistungsfunktion der Rundfunkarchive hat noch andere Konsequenzen. Zum Beispiel die, dass nur unmittelbar programmnahe Bereiche in den Archiven sich behaupten können. Archive in den Rundfunkanstalten sind eigentlich ja doch etwas umfangreichere Einrichtungen, ein Hörfunkarchiv, ein Fernseharchiv, ein Schriftgutarchiv, ein historisches Archiv, eine Bibliothek vielleicht und einige andere Einrichtungen, könnte man mit hinzunehmen. Tatsächlich tritt Folgendes ein oder ist in den letzten Jahren verstärkt eingetreten, dass nur noch die Programme, nur die Dienstleistungsbereiche, die unmittelbar dem Programm und den Dienstleistungen fürs Programm zugutekommen, gefördert werden und Bestand haben. Also Hörfunkarchive, Fernseharchive. Was zum Beispiel ein großes Problem darstellt für Schriftgut- und Unternehmensarchive in den Rundfunkanstalten. Wenn sie denn überhaupt noch archivieren. Gestern war eine Kollegin hier vom Westdeutschen Rundfunk, habe ich hier gesehen. Es ist, glaube ich, eine der wenigen Häuser noch, die noch ein halbwegs funktionierendes Schriftgutarchiv überhaupt haben. Das ist insofern ein Problem, weil wir diese Einrichtungen, Schriftgutarchive, Manuskriptarchiv oder Ähnliches, brauchen, um Kontexte herzustellen. Das ganze Material, eine Kontextdokumentation, geht damit zumindest teilweise verloren. Wenn Sie sich das vorstellen, eine Hörfunkdokumentation, eine Fernsehdokumentation, da sitzen Fernsehdokumentare. Die sehen das Material. Die gucken sich das Videoband an oder wenn wir jetzt heute das File aus dem Speicher an, erschließen das. Aber beziehen nicht den Kontext ein, den Entstehungszusammenhang und andere Dinge, die damit mit einer Rolle spielen. Es besteht hier die Gefahr, dass wichtige Kontextinformationen zu audiovisuellen Dokumenten verloren gehen. Das eigentliche Programmvermögen bleibt erhalten, aber es geht vieles andere immer noch verloren. Auch das muss man berücksichtigen. Kritiker werfen den Archivleitungen nicht selten vor, sie machten es sich hinter diesem Dienstleistungsauftrag, den die Rundfunkarchive haben, allzu leicht. Es ist nicht falsch, dass es, und das muss ich leider auch zugeben, dass es Archivleiter gibt, die tatsächlich sich hinter solch einem Auftrag auch verstecken. Eine Öffnung, in welcher Form für Dritte, für externe Nutzungen, absolut skeptisch gegenüberstehen. Und ich will nicht verhehlen, dass ich mir auch auf Seiten meiner ehemaligen Kollegen, der Archivleiter, sehr häufig auch mehr Kreativität und mehr Risikobereitschaft wünsche in Richtung einer Öffnung der Archive. Man kann den Archivleitern sicherlich nicht unterstellen, will ich auch gar nicht. Und dafür kenne ich die ja auch zu gut und weiß, dass sie eine hervorragende Arbeit machen. Sie würden den Zugang zu ihren Beständen blockieren, jetzt bewusst blockieren und das ablehnen. Sie sind eben gebunden an diesen Auftrag, der es ihnen nicht leicht macht, allen unterschiedlichen Interessen immer gerecht zu werden. Aber eins kann man hier als Zwischenfazit sagen, aktive Erinnerungsorte sind hier Rundfunkarchive selten. Ganz selten. Ja. Das werden sie nur dann, wenn wirklich Nutzer von außen die Bestände heben und damit was machen. Eine wichtige Aufgabe, und im Vorgespräch hat mich Frau Lauke auch extra darauf angesprochen, was machen die Rundfunkarchive eigentlich im Bereich der Langzeitsicherung? Und wir haben gestern auch darüber gesprochen, die größte Herausforderung für Archive, für Rundfunkarchive insbesondere, ist die Digitalisierung. Einige wenige Zahlen, ich hoffe, ich überfordere Sie damit nicht. Im Fernseharchiv des Hessischen Rundfunks befinden sich heute noch rund 180.000 Film- und Videobänder. 50.000 wirklich davon schöne alte Filme dazu. Sowie inzwischen bereits mehr als 100.000 Videofiles auf einem digitalen Massenspeicher, Videomassenspeicher. Im Hörfunkarchiv sind die Zahlen nicht minder beeindruckend. Etwa 50.000 analoge Bänder und Platten sind noch dort. Mehr als 200.000 Einheiten allerdings inzwischen schon auf einem Audiomassenspeicher. Diese Zahlen beziehen sich jetzt nur auf Eigenproduktion des Hessischen Rundfunks. Nur darüber rede ich, nicht über Kaufproduktion, Übernahmen oder Ähnliches, sondern es geht nur immer um das, was der Hessische Rundfunk als Einheit selbstständig produziert hat für seine Programme. Und teilweise noch sehr viel umfangreiche Bestände existieren in allen anderen Archiven der ARD-Sendeanstalten. Diese Bestände, die ich jetzt hier genannt habe, sind zumindest formal erfasst und in ihrer großen Mehrzahl auch inhaltlich erschlossen und werden in der ARD über die gemeinsame Fernsehdatenbank FESAT oder die gemeinsame Hörfunkdatenbank HFDB nachgewiesen. Teilweise sogar mit der Funktion des Vorhörens bzw. der Vorschau. An diesen Zahlen wird auf jeden Fall deutlich, dass eine der vordringlichsten Aufgaben für die Rundfunkarchive heute die Retrodigitalisierung und Langzeitsicherung von analogen Ton- und Bildträgern darstellt. Das ist in der Tat eine enorme Herausforderung. Zum einen stehen in einem digitalen Sendebetrieb inzwischen nicht mehr die digitalen Abspielgeräte zur Verfügung. Wenn wir die Sachen einsetzen wollen, dann müssen wir also digitalisieren. Ist einfach ein absolutes Muss. Ein Schallplattenspieler oder ein Bandgerät, das finden Sie in keinem Studio mehr. Das gibt's einfach nicht mehr. Zum anderen sind gerade die alten Ton- und Bildträger in den Anstalten, in unseren Archiven durch Schimmelbildung, Essigsäure, Oxidationsprozesse akut gefährdet. Es ist schon erstaunlich, wie archiviert worden ist, wenn über Jahre hinweg Filme in Metallbehältern gesammelt werden, nicht klimatisiert. Und Sie können sich vorstellen, wie Metall dann auch rostet in einem normalen Raum. Und wenn da drin dann Filme sind, dann ist die Vorstellung, dann brauche ich hier kein Bild an die Wand zu werfen, dann stoßen Sie wirklich an die Grenzen der Archivierung und dann geht Material auch verloren. Ich will damit einfach nur deutlich sagen, wir haben hier einen enormen Handlungsbedarf, hier tätig zu werden. Allerdings ist diese Digitalisierung nicht nur vor dem Hintergrund der Mengen, aber auch dieser Größenordnung natürlich ein Mammutprojekt, das Zeit und doch erhebliche finanzielle Investitionen erfordert. Man kann es nicht, der WDR versucht, es war für einen Teil der Bestände, automatisiert diese Digitalisierung durchführen. Haben Roboter dahingestellt, ein Robotsystem, um möglichst schnell analoge Bänder, Videobänder oder anderes zu digitalisieren. Aber ich gehe davon aus, dass solche, dass sie einfach Zeit brauchen, weil zum einen historische Bänder, ältere Bänder, analoge Bänder fast immer nachbearbeitet werden müssen. Es ist notwendig, sie technisch nachzubearbeiten und es ist auch notwendig, sie inhaltlich nachzubearbeiten. Sie stoßen beispielsweise, nur um das ganz praktisch Ihnen vor Augen zu führen, auf eine Filmbüchse. Da steht dann außen drauf ein Titel und Sie denken, ach wunderbar, das ist eine Sendung aus dem Jahre, 63. Sie machen auf und dann haben Sie zig kleine Rollen. Und kein Mensch weiß, was auf diesen Dingern drauf ist. Ja? Da steht außen drauf Hessenschau, Juli 1967. Und da drinnen haben Sie tausende kleine Bänder. Ja? Also es ist auch eine inhaltliche Nachbearbeitung erforderlich, um überhaupt solche Sachen zu beschließen. Sie können davon ausgehen, dass dieser Nachbearbeitungsaufwand, jedenfalls gehen wir davon aus, im Fernsehen ungefähr bei 1:8 liegt, wenn nicht zu große Probleme auftauchen. 1:8 und dann diese Zahlen, dann können Sie sich vorstellen, wie hoch der Aufwand ist, um diese Bestände zu digitalisieren. Und aus diesen Zahlen und dem Aufwand, der daraus sich ableiten lässt, kann man sich vorstellen, mindestens ein Jahrzehnt, mindestens, werden wir in unserem Archiv im Hessischen Rundfunk zu tun haben, in anderen Archiven wahrscheinlich noch sehr viel länger. Das heißt also, wir haben es hier mit einem längeren Zeitraum zu tun und wenn wir heute schon solche Bestände, solche Schwierigkeiten haben mit diesen Schimmelbildungen, mit dem Zersetzen von Bändern aus anderen Gründen, uns fallen ja schon die CDs aus, die können wir teilweise nicht mehr im Programm einsetzen. Also da kann man sich das vorstellen, mit jedem Jahr, die wir hier für die Retro-Digitalisierung brauchen, wird die Gefahr von Datenverlusten noch größer. Und das ist natürlich schon ein Riesenproblem. Hinzu kommt, dass wir nicht nach Gefährdungszustand in den Rundfunkarchiven digitalisieren können. Das Problem ist einfach, dass, dass die Programme Anforderungen haben und immer wieder dazwischenfunken und sagen, wir haben ein Jubiläum, bitte schön, sucht uns das raus, was dazu gehört. Das heißt also, wir machen Digitalisierung, Retro-Digitalisierung teilweise on demand, auf Anforderung. Und das schmeißt den Prozess dann auch wieder ein bisschen durcheinander und nimmt das weg. 5 Minuten habe ich noch. Ich habe noch nicht mal die Hälfte. Nein, ist schon okay. Nein, kleinere Anstalten sind hier noch, kleinere Archive sind hier noch viel stärker gefordert. Die Rundfunkarchive sind sich aber auch bewusst, dass digitale Dokumente, und es kommen ja zunehmend auch digitale Dokumente direkt ins Archiv, fragil sind. Und hier haben wir tatsächlich neue Probleme und Fragen, die Herr Klimpe gestern schon teilweise angesprochen hat. Die Fragen, die sich uns stellen, und wir haben, ich habe sie alles als Fragen definiert, sie sind noch nicht hier mit Antworten versehen. Wie häufig, in welchen Abständen muss umgespielt werden? Wir wissen, das sind fragile Dokumente. Wir gehen im Augenblick von einem Zeitraum zwischen 5 und 7 Jahren aus. Hoffen, dass wir auf einer halbwegs vernünftigen oder sicheren Seite sind. Die Frage nach der Authentizität ist gestern gestellt worden in einer digitalen Welt. Bei uns stellt sich die Frage der Nutzung natürlich im Programm außerhalb des eigenen Hauses anderswo. Müssen wir mit elektronischen Wasserzeichen, mit digitalen Wasserzeichen arbeiten? Und nicht zuletzt ist natürlich auch das Thema der Kontextdokumentation, das sich in einer digitalen Welt ja nochmal potenziert. Ja? Wenn nur der Pfeil ankommt, wo bleiben die Kontextdokumentationen? Auch das ist gestern schon teilweise angesprochen worden. Ein Riesenproblem für uns ist die Überfülle in digitalen Speichern. Was reinläuft, auch das ist schon kurz angesprochen worden. Diese Fülle des Materials in der digitalen Welt stellt die Archive schon in ein Riesenproblem, weil wir einfach nicht mehr in der Lage sind, hieraus unserer klassischen Aufgabe des Verdichtens, also des Bewertens und des Verdichtens, der Auswahl, eine Auswahl zu treffen, nachkommen können. Der Vorteil ist, dass erstmal alles das Archiv erreicht. Das ist erstmal schon eine Qualität an sich, das jetzt auch Rohmaterial, also Material, das nicht für die Sendung verwendet ist, durchaus die Archive erreicht und archiviert werden kann, das früher als Fensterbrettarchive dann irgendwo existierte und immer dann, wenn irgendeiner mal wieder einen neuen Platz für eine Kaffeemaschine brauchte, auch mal weggeschmissen wurde. Nach solchen Kriterien wurde ja in den Redaktionen archiviert, haben wir noch Platz auf dem Fensterbrett oder nicht mehr. Das sind die Herausforderungen, denen wir uns in zweifacher Hinsicht durch die Digitalisierung sehen. Das Problem ist, wir haben in der Bundesrepublik keine Regeln für die Rundfunkarchive. Es ist eine absolut regelungsfreie regelungsfreie Zone. Es gibt Rundfunkgesetze der Länder, wo der Kulturauftrag beispielsweise auch als Programm, die Kultur als Programmauftrag fixiert worden ist, aber es gibt keine Regelungen für die Rundfunkarchive. Die werden nicht genannt. Sie sind ausgenommen bei den Archivgesetzen im Bund und Ländern. Deutsche Nationalbibliothek, gestern angesprochen, Webarchivierung. Die Rundfunkanstalten werden nur als befreiende Ausnahme genannt. Und so können sie durchgehen. Es gibt keine Verpflichtung für die Rundfunkanstalten. Es gibt gar nichts. Und es interessiert auch ehrlich gesagt keinen. In den Anstalten, ich habe es eben schon angedeutet, interessiert es keinen. Die Hierarchien haben daran kein Interesse. Aber auch in Politik und Gesellschaft in unserem Lande ist kaum ein Interesse da. Es mag Organisationen geben, die sich darum auch kümmern. Netzwerkmediatheken, mit Paul Klimpel haben wir das ja über Jahre hinweg gemacht oder ähnliche Aktivitäten. Aber ansonsten ist da eigentlich sehr wenig passiert. Und das an zwei Beispiele nur, die das deutlich machen. 2001 hat ja der Europarat eine Konvention zum Erhalt des audiovisuellen Kulturerbes verabschiedet. 13 Jahre später, 13, extra Ausrufungszeichen, später ist der Deutsche Bundestag dieser Konvention beigetreten. 13 Jahre später, mit einer Zusatzverpflichtung für das audiovisuelle Kulturgut im Bereich des Fernsehens. Keinen hat es interessiert. Es ist nicht mal thematisiert worden, die audiovisuellen Archive. Es ist in dieser Debatte einfach durchgewunken worden. Es gab keine Presseberichterstattung, gar nichts. Es hat keinen effektiv interessiert. Und das andere ist, was mich dann auch sehr betroffen gemacht hat, weil ich diese Sache gerade mitgekriegt habe, das Deutsche Rundfunkarchiv als Gemeinschaftseinrichtung der ARD war in einer Prüfungssituation. Und es gab in der ARD selbst Überlegungen, dieses DRA abzuschaffen. Dabei hat man hier ein Kompetenzzentrum, das wirklich Rundfunkgeschichte auf seine Fahnen geschrieben hat und dort auch einiges hatte. Es hat keinen interessiert. Es hat einen kurzen Artikel gegeben, einen Aufschrei und das war es dann. Auch das Ergebnis, es hat keiner mehr nachgefragt. Weder auf Nutzerseite, noch in der Öffentlichkeit, noch sonst irgendwo. Dennoch, die Situation, um das einfach nochmal festzuhalten, ist gar nicht so schlecht. Ja, ich muss ja irgendwo die Wende finden. Nein, ich komme nochmal darauf zurück, die Rundfunkanstalten heute haben Archive, die das audiovisuelle Erbe sehr sorgfältig, sehr gut dokumentieren, aufbewahren. Und es sind auch gute Leute da. Es ist gefährdet. Und eins ist auch ein Problem, wir reden nicht über den Zugang, leider, viel zu wenig. Es fängt jetzt an. Es gibt jetzt erste Ansätze für eine Diskussion über den Zugang zu diesen Archiven. Erstaunlicherweise nicht von den Archiven angestoßen, auch nicht von den Nutzern. Es gab eine Diskussion auf dem Historikertag 2012 in Mainz und dort ist nochmal ganz massive Kritik laut geworden. Und das hat dann die Intendanten bewogen, doch mal darüber nachzudenken. Sie haben im letzten April einen Auftrag an die Archivleiter gegeben, für einen vernünftigen, einheitlichen Rahmen für den Zugang einzusetzen und entsprechende Richtlinien zu verabschieden und ein Konzept für vernünftige Gebühren auch vorzulegen. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Das ist auch schon wieder ein Jahr zurück. Ich glaube, die Archivleiter haben sich gestern oder heute in Berlin getroffen zu einer Sondersitzung, um das Problem ist einfach, um das ganz kurz noch dazwischen zu nehmen, es kommt ja noch was dazu. Es ist bequem, sich hinter einem Auftrag zu versammeln. Das andere Problem ist diese Insel, ist dieses Inseldasein von dezentralen Einrichtungen. Die Rundfunkanstalten, die Rundfunkarchive sind ja alle regional bezogen, kleine Inseln. Und ich habe mal eine Tagung mitgemacht, Archives on No Islands. Doch, es sind alles Inseln. Es ist ganz selten, dass die zusammenarbeiten, kooperieren und gemeinsam nach Strategien sich Ausschau halten. Das ist hier in der Bundesrepublik nicht anders wie in anderen Archiven. In anderen Ländern ist es teilweise etwas einfacher, wenn man zentrale Einrichtungen hat. Juristische Probleme wollte ich eigentlich noch ansprechen. Nein, wollte ich nicht ansprechen. Ich habe hier das erzeugt nicht nur Depression. Nein, es ist kein Problem. Es ist nicht das Problem, das immer wieder gesehen wird. Juristische Probleme, du weißt es ja. Das Problem ist, die sind häufig nur vorgeschoben. Für die Recherche, für die Nutzung gibt es keine Probleme. Wer da hingeht und sich ein Dokument ansehen will, eigentlich kein Problem. Eine private Videokopie zu kriegen, eigentlich kein Problem. Können Sie alles machen. Und für alles andere, für alle anderen Probleme, juristischen Rahmenbedingungen, auch nur begrenzt. Denn ich denke, wir brauchen hier keine Juristen für ein Rechtemanagement. Es muss eine Risikoabwägung da sein. Und ich kann Ihnen versichern, ich bin jahrelang im Archivbereich tätig gewesen, auch an verantwortlicher Stelle. Ich habe nicht eine juristische Auseinandersetzung über Verwendungsbeschränkungen oder sonst etwas gehabt. Nein, über eine missbräuchliche Verwendung. Also hier kann man sehr viel mehr machen. Was man machen kann, ist zum Beispiel auch die Österreicher. Da ist jemand gewesen, der eine Risikoabwägung gemacht hat im ORF. Die haben einfach eine und Kreativität besessen hat. Ein Jurist mit Kreativität. Gut. Der einfach eine Lösung gefunden hat, ein Modell gefunden hat und gesagt hat, das Archiv richtet eine Außenstelle in einer Universitätseinrichtung ein. Und ist hingegangen, dann ist an der Universität eine Außenstelle eingerichtet worden. Dort konnten die Nutzer hingehen, recherchieren, sich die Sachen ansehen. Der ORF ist genauso an unsere Datenbanken in der ARD angeschlossen. Das heißt mit Vorhör- und Vorschaueinrichtung. Das heißt also, es geht. Und wenn man die entsprechende Kreativität hat. So viel lasse ich jetzt dazu. Alles Weitere können wir dann in der Diskussion tun. Nur eins ist eben, es passiert im Augenblick was in der Diskussion. Und das möchte ich als Schlusssatz sagen. Alle Entwicklungen hier sind nicht in der Archivlandschaft der ARD, sind nicht durch Weiterwursteln gekommen, wie gestern Herr Rex sagte, oder durch evolutionäre Entwicklung. Wenn sich da wirklich was bewegt hat, dann ist es durch Druck von außen passiert. Also man muss, es ist schon wichtig, dass hier einfach auch von außen Forderungen reingetragen werden, dass also auch deutlich wird, dass hier Kulturgut liegt, das genutzt werden will, das zugänglich gemacht werden muss. Es muss hier immer schon auch Druck ausgeübt werden. Ich glaube dann, und hier muss man auch offensiver von dritter Seite vorgehen und hier die ARD oder andere Einrichtungen ähnlicher Art, Institutionen, Hierarchien unter Druck setzen und die Forderungen erheben. Dann bewegt sich vielleicht auch was. Und wenn man die Archive jetzt in Ruhe lässt in der ARD. Gut. Dankeschön.